auch das neue Virus ist ja kein Hexenvirus. Das kann ja jetzt nicht auf einmal etwas, was die anderen Viren bisher nicht konnten.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt. Wenn ich gerade mit Freunden und Bekannten über Corona rede, dann sagen wir natürlich immer alle, hoffentlich wird es bald besser, hoffentlich ist es bald vorbei. Und es gibt ja auch echt gute Gründe dafür. Es gibt jetzt endlich Impfstoffe, es gibt wieder verschärfte Maßnahmen. Zumindest im vergangenen Jahr haben die Zahlen ja auch wirklich nach unten gebracht. So richtig optimistisch sind wir dann aber doch alle nicht. Und der Grund dafür, das sind die Mutationen. Gerade sind 3 neue Corona-Varianten bekannt und die Wissenschaftler sind sich nach wie vor nicht einig, welche Gefahr denn jetzt wirklich von den Mutationen ausgeht. Sind sie ansteckender? Kann man sich vielleicht damit anstecken, obwohl man schon infiziert war? Und das sind nur einige der Fragen, die wir uns alle stellen und die ich jetzt meiner Kollegin Pia Heinemann stellen möchte. Sie ist Ressortleiterin unseres Wissenschaftsressorts und ich erreiche sie im Homeoffice. Hallo Pia.
Hallo Antonia. Schön, dich zu hören.
Pia, was weiß man denn aktuell über die Virusmutationen?
Tja, man weiß viel und man weiß wenig, so wie das ja bei vielen Dingen zu Corona ist. Man weiß, dass es sie gibt. Man kennt sie sozusagen auf ihren Gencode genau. Aber man weiß noch nicht so ganz genau, was sie eigentlich anstellen, was sie können und was nicht können. Aber man hat natürlich viele Sorgen. Und ja, das ist jetzt der Stand der Wissenschaft im Moment.
Ich habe schon gesagt, es sind 3 Virusvarianten bekannt. Die eine aus Großbritannien, eine aus Südafrika und aktuell jetzt auch noch eine aus Brasilien. Worin unterscheiden sich denn die 3, wenn man das überhaupt schon so sagen kann?
Also die 3 sind genetisch unterschiedlich. Sie haben aber alle genetische Veränderungen, sodass ihre Oberflächenproteine anders sind als die von den Stammviren, wenn man das so nennen darf. Und das wirkt sich dahingehend aus, dass sie sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schneller verbreiten können. Und das macht die alle so gefährlich. Sie haben jetzt nicht alle dieselben Mutationen, die ihnen ermöglichen, sich schneller zu verbreiten. Aber sie haben auch eine Mutation, die bei allen 3 auftaucht. Und diese Veränderung wird unter Wissenschaftlern eben dafür möglicherweise verantwortlich gemacht, dass es in Kombination mit vielleicht anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sie sich schneller von einem Menschen zum nächsten verbreitet. Es ist mit vielen, vielen Konjunktiven verbunden, was ich hier gerade sage, muss ich schon lächeln selber.
Ja, ich merke schon, die erste Variante ist ja B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien festgestellt wurde. Und dort stiegen die Zahlen dann tatsächlich rasant. Also in London als Beispiel hat sich die Zahl der Infizierten innerhalb von 4 Wochen verzehnfacht. Auch in Irland sind die Zahlen da rasant hochgegangen. Aber trotzdem sind sich die Wissenschaftler ja nach wie vor nicht einig, ob die jetzt ansteckender sind. Warum gibt es so überhaupt so unterschiedliche Ansichten dazu?
Naja, was man sieht, das sind epidemiologische Daten. Also wir sehen einfach, es werden viel mehr Leute positiv getestet. Wir wissen aber noch nicht, woran das liegt. Also wir haben, oder was heißt wir, die Virologen müssen, wenn sie sowas sehen, erst in ganz komplizierten Versuchen im Labor herausfinden, was das Virus oder was diese neue Mutation an einer bestimmten Stelle eigentlich macht mit dem Virus. Und das kann sehr lange dauern, bis man das herausgefunden hat. Man muss dann sozusagen ein Design Virus erstmal herstellen, wo nur diese eine Veränderung ist. Jetzt hat aber zum Beispiel B.1.1.7, ich glaube, 18 verschiedene Veränderungen und die müssen alle erstmal durchgetestet werden. Einzeln, aber dann natürlich auch in Kombination. Das heißt, wir bauen erstmal diese ganze Menge an verschiedenen Kunstviren nach und dann werden die halt in Zellkulturen gegeben, zum Beispiel von menschlichen Lungenzellen. Und man guckt dann, okay, kann das Virus da jetzt schneller rein oder was macht es eigentlich, wie verhält es sich im Vergleich zu bisherigen Varianten? Und das dauert wahnsinnig viel Zeit und dann hat man ja erstmal nur die Erkenntnisse aus dem Labor, also aus der Petrischale. Dann müsste man das ja jetzt auch wiederum an Menschen im Idealfall testen. Kann man nicht, also geht man erstmal ins Tierversuch und so weiter und so weiter. Und diese Zeit, also bis das alles endgültig erforscht ist, also in dieser Zeit sind wir jetzt gerade und man weiß zum Beispiel von einer Variante, die alle diese 3 Mutationen aus Südafrika, aus Großbritannien und aus Brasilien haben. Sie haben sie alle. Sie macht auch etwas mit dem Oberflächenprotein, mit dem Spike-Protein, das kennen ja jetzt auch alle, mit denen diese Viren an die Zellen der Menschen andocken können. Also es macht etwas, aber wenn man es alleine nur hätte, diese eine Mutation, dann macht sie nichts. Also das heißt, es muss irgendwie in Kombination mit anderen Mutationen stattfinden, dass es auf einmal zu einer schnelleren Verbreitung kommen kann. War das verständlich oder was zu viel?
Nein, das klingt kompliziert, aber du hast das echt super für mich erklärt. Dann kannst du mir auch noch oder uns noch eine andere Sache erklären. Also in Großbritannien hat man die neue Variante ja durch Sequenzieren gefunden. Was genau passiert denn beim Sequenzieren?
Also das Sequenzieren ist eine ganz tolle Sache. Aus der Genetik kommt das. Da guckt man bei einem Virus praktisch, wie es aufgebaut ist. Base für Base, also sozusagen der Baustein auf Baustein, den letztlich das Genom eines solchen Virus ausmacht. Das sind 30.000 Bausteinchen, die hintereinander gereiht sind und die werden beim Sequenzieren entschlüsselt. Also so, wir kennen es ja auch von, das menschliche Genom wurde doch auch entschlüsselt, hat man gesehen, irgendwie so viel Gene hat der Mensch. Und das weiß man eben auch bei dem Coronavirus. Da hat man so eine Blaupause von den ersten Viren, die in Wuhan gefunden wurden. Und jetzt guckt man eben bei jeder neuen Sequenzierung, ob das, was man in der Probe gefunden hat, noch mit dem ursprünglichen Virus übereinstimmt oder mit anderen Virenstämmen, die im Laufe dieses Jahres entstanden sind. Und so kann man praktisch einen Stammbaum zeichnen von den Viren. Und das machen die Briten aus historischen Gründen sehr, sehr häufig. Also die haben da eine gute Infrastruktur, um diese Vollgenomsequenzierung von Viren zu machen. Und deswegen sind die auch so gut im Aufspüren von neuen Virusvarianten. In Deutschland stehen wir leider nicht so gut da.
Das wäre jetzt genau eine Frage gewesen. Die Kritik hier bei uns ist ja immer, dass in Deutschland nämlich nicht sehr genau überwacht wird, welche Virusvarianten jetzt eigentlich kursieren. Du hast gerade schon gesagt, wir sind da nicht so gut. Woran liegt das denn? Und was kann man verbessern bei uns?
Also bei uns gibt es die Tradition einfach nicht. Und es gibt aber Wissenschaftler, die das natürlich auch machen, die sich zu Beginn der Pandemie zusammengeschlossen haben, gesagt haben, wir wollen auch so eine gute Überwachung haben. Aber das sind einzelne Wissenschaftler. Ich glaube, mittlerweile sind es tatsächlich 90, aber es sind eben nicht so viele und es ist vor allen Dingen nicht so institutionalisiert, wie das in Großbritannien der Fall ist. Die machen das auf wissenschaftlicher Basis. Das heißt, zum Beispiel könnten die jetzt in Heinsberg hingehen und sagen, okay, wir nehmen mal von diesen 5 Menschen eine Vollgenomsequenz und gucken, ob die sich unterscheiden oder nicht. Das wird auch gemacht. Zum Beispiel in Heinsberg, da hat man festgestellt, die unterscheiden sich jetzt nicht so sehr. In Heinsberg, wenn wir aber nach Düsseldorf gehen, was ja nun mal direkt um die Ecke ist, da gibt es ganz viele verschiedene Virenstämme, die kursieren. Und so kann man ein bisschen auch über die Verbreitungsmechanismen des Virus genaueres erfahren. Und diese Vollgenomsequenzierung kostet aber Geld und Zeit. Deswegen wird die in den Laboren, in den niedergelassenen Laboren eigentlich nie gemacht. Also wenn wir jetzt einen Test machen, einen PCR machen, dann wird nur geguckt, ob wir am Coronavirus krank sind, also an irgendeinem, aber nicht so genau, welche Variante das ist. Und das reicht uns ja auch oder hat uns jetzt ja auch über Monate gereicht, zu wissen, okay, der ist positiv, der ist negativ, der Mensch. Aber wenn man genauer hinken will und wissen will, womit jemand eigentlich positiv ist, dann sind wir da ziemlich im Blindflug. Minister Spahn hat ja jetzt gesagt, er möchte das ändern und hat jetzt den niedergelassenen Laboren gesagt, okay, ihr sequenziert jetzt bitte schön von allen Proben, die ihr bekommt, 2-5%. Und dafür kriegt ihr pro Probe 220 Euro. Und das ist ja erstmal schön, nur die niedergelassenen Labore können das ja eigentlich gar nicht. Also das bedarf schon einer gewissen Expertise, um so ein Vollgenom zu entschlüsseln. Und da stehen wir jetzt also mit einer neuen Maßnahme, mit Geld, welches an Labore geht. Und die müssen jetzt erstmal lernen, wie das eigentlich geht.
Das erinnert mich jetzt ehrlicherweise so ein bisschen an Digitalunterricht.
Neuland.
Es gibt Geld, aber die Schulen.
Es ist Neuland.
Die Schulen und die Lehrer müssen erstmal lernen, wie es ist. Können denn eigentlich diese neue Varianten, können die das ursprüngliche Virus auch verdrängen?
Ja, also das ist ein ganz normaler Vorgang. Das sehen wir auch, wenn man sich so mal die Geschichte des Jahres anguckt. Es gab erste Varianten, die eben von Wuhan oder von China aus in alle Welt transportiert wurden. Und dann gab es zum Beispiel eine relativ bekannte Variante, die man zuerst in Italien entdeckt hat. Die hat sich von dort aus dann besser verbreitet als das ursprüngliche aus China stammende Virus. Also sie hatte irgendeinen Vorteil. Und deswegen hat sie das ursprüngliche fast vollständig verbannt. Und so sind im Laufe der Zeit immer neue Virusvarianten aufgekommen und haben sich besser verbreiten können. Das ist ein ganz normaler Prozess in der Virusevolution. Und da ist erstmal nichts Schlimmes dran, dass es solche Mutationen gibt. Das ist Natur, das ist auch verständlich, weil die Viren wollen ja möglichst gut angepasst durch die Gegend kommen. Und wenn durch Zufall eine Mutation passiert und das Virus deswegen besser vorankommt als sein Vorgängervirus, dann wird es sich auch besser verbreiten können.
Bislang sieht es ja so aus, als würde jetzt der Impfstoff auch gegen die neuen Corona-Varianten wirken. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass der Impfstoff bei irgendeiner der neuen Varianten dann nicht mehr wirkt?
Das ist die große Sorge, die viele Wissenschaftler im Moment umtreibt. Bisher gibt es aber eigentlich keine Hinweise darauf, dass die bisherigen Varianten die Immunantwort, die von den Impfstoffen ausgelöst wird, außer Kraft setzen können. Also man nennt das Immune Escape, also sozusagen die Flucht vor dem Immunsystem. Die ist bisher noch keiner der bisher bekannten Varianten gelungen. Und eine gute Nachricht ist, dass zumindest die Impfstoffhersteller von den ganz neuartigen Impfstoffen gesagt haben, dass die sehr schnell angepasst werden können an neue Virusvarianten. Also da liegt wahrscheinlich nicht die große Gefahr drin, die wir durch diese neuen Varianten haben. Die größere Gefahr ist wirklich, dass sie sich so schnell verbreiten. Und das ist eben das Gefährliche. Denn was sich schnell verbreitet, kann eben schnell dazu führen, dass schnell viele Menschen in vielen Kliniken zu Überlastungen führen und dann mit den bekannten Folgen.
Genau, in Großbritannien hat sich ja gezeigt, dass auch der zweite Lockdown jetzt im vergangenen November eben nicht hart genug war, um diese neue Variante einzudämmen. Was glaubst du denn, reichen die Maßnahmen bei uns aus, um die Zahl der Infizierten auch mit den aufgetretenen Mutationen zu reduzieren?
Ich glaube, dass die Lockdown-Maßnahmen gut wirken können, wenn sie eingehalten werden. Weil auch das neue Virus ist ja kein Hexenvirus. Das kann ja jetzt nicht auf einmal etwas, was die anderen Viren bisher nicht konnten, sondern das neue Virus braucht Kontakte von einem Menschen zum anderen, damit es sich vermehren kann. Und wenn diese Kontakte eben nicht mehr so häufig sind und nicht mehr so gut oder so eng sind, so nah sind, dann kommt dieses Virus auch nicht so schnell weiter. Man hat das eigentlich in Irland ganz schön gesehen. Die hatten die B.1.1.7-Mutation ja eben auch. Du hast es vorhin auch schon gesagt. Die Fallzahlen sind in die Höhe geschossen. Das war ganz schlimm. Dann haben sie aber einen harten Lockdown bekommen, einen wirklich harten. Und ich glaube, das war sogar mit Ausgangssperre. Ja, und jetzt gehen die Zahlen zurück. Also wir kennen die Mittel, mit denen man Viren, wie diese Coronaviren an ihrer Verbreitung hindern kann. Die müssen halt nur durchgesetzt werden oder die Regeln müssen eingehalten werden, dann kann man das in den Griff bekommen.
Pia, was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme, ist der schöne Satz, die Mutationen sind kein Hexenvirus. Das kann ich dann in Zukunft bestimmt auch gut in meinen Gesprächen mit den Freunden und Bekannten sagen. Pia, vielen Dank für all deine Antworten.
Gerne. Vielen Dank und bis bald.
Ja, ich hoffe, ihr beim Zuhören habt jetzt auch ganz viele Antworten mitgenommen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt uns gerne jederzeit an audio@welt.de. Wir sind nächste Woche wieder da mit der nächsten Folge von Gegen den Corona-Koller. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Mein Name ist Antonia Beckermann und bleibt bitte alle gesund.